christlichen Lebens ist, dass wir aufhören sollen zu sündigen. Wer glaubt, dass das stimmt? Okay, es melden sich Einzelne. Vielleicht traut der ein oder andere sich auch nicht, nach dem, was Arthur schon erzählt hat. Vielleicht ist das eine schockierende Erkenntnis. Das Ziel christlichen Lebens ist es nicht, dass wir aufhören sollen zu sündigen. Noch eine zweite Frage. Wer von euch glaubt, dass wir Christen uns an die 10 Gebote halten müssen? Okay, da melden sich schon ein paar mehr. Auch hier vielleicht wieder schockierend und auch nicht sonntagsschultauglich. Wir müssen uns nicht an die 10 Gebote halten. Ich weiß nicht, ob euch diese Nachrichten schockieren.
Ja, etwas.
Etwas, okay. Ich möchte heute mit euch anhand eines Bibeltextes genauer untersuchen, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Doch zunächst möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen. Stell dir einmal vor, du besitzt ein wunderschönes Restaurant, nur die allerbeste Küche. Eines Tages hörst du Lärm vom Hintereingang, da, wo die Mülltonnen stehen. Du öffnest die Hintertür und dort siehst du mich. Ich bin ziemlich heruntergekommen, abgemagert, offensichtlich schon länger nicht geduscht und draußen übernachtet unter freiem Himmel. Mit den Katzen streite ich mich um einige Essensabfälle in den Mülltonnen. Und an mir ist so gar nichts, was bei dir Sympathie oder Zuneigung hervorrufen würde. Aber du bekommst Mitleid mit mir, mit diesem am Rande des Verhungerns stehenden Skelett, das dort mit dem Kopf voran in den Mülltonnen wühlt. Und du rufst: Komm raus da aus dem Müll. Langsam ziehe ich den Kopf aus der Biotonne und sehe dich an. Und du sagst: Ich kann das nicht ertragen, wie du da in dem Müll wühlst. Komm, komm mit in mein Restaurant und iss etwas Vernünftiges. Aber ich habe kein Geld. Das macht nichts, sagst du. Mein Restaurant erzielt gute Gewinne, ich kann es mir leisten. Und außerdem möchte ich, dass du jetzt jeden Abend hier vorbeikommst in mein Restaurant und kostenfrei etwas Gutes isst. Du nimmst mich am Arm, führst mich in dein Lokal und ich kann meinen Augen kaum trauen, was ich da am Buffet erblicke. Burger, Pizza, Rinderfilet, Obstplatten, Gemüseplatten und ein ganzer eigener Tisch nur für Desserts. Etwas ungläubig blicke ich zu dir herüber und du sagst: Na, nur zu, bedien dich. Du kannst alles essen, was du willst. Wirklich? Alles, was ich will? Ist meine ungläubige Rückfrage. Ja, alles, was du möchtest. Und dann ganz langsam mit einem Strahlen in meinen Augen frage ich: Kann ich etwas Müll essen? Wir Christen betonen ganz oft: Bleib vom Müll weg. Wir predigen und wir lehren häufig, dass wir nicht mehr sündigen sollen. Und wir werden moralisch und wir ordnen die Dinge in Schubladen, in gut und böse, in fromm und sündig, in das darfst du und das darfst du nicht, in schwarz und in weiß. Aber was würde mit uns und mit den Menschen um uns herum passieren, wenn wir stattdessen von diesem sagenhaften Buffet probieren würden? Könnte es sein, dass es beim Christsein um mehr geht, als nur den Müll nicht mehr anzurühren? Und dieser Frage möchte ich mit einem Text aus der Bibel nachgehen. Und ich lese uns dafür aus dem Galaterbrief Kapitel 3, Verse 1 bis 14. Galater 3, 1 bis 14. Dort steht: Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst, wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal. Wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Soweit der Text. Ich möchte uns zunächst einige Eckdaten zum Galaterbrief weitergeben. Ein ganz wenig hat Arthur uns vorhin schon verraten. Der Verfasser dieses Briefes ist ganz unumstritten Paulus. Bei den Adressaten wird es schon etwas schwieriger. Es handelt sich nicht nur um eine Gemeinde, sondern um die Gemeinden im Gebiet Galatien. Und für dieses Galatien kommen historisch gesehen zwei Gebiete in Frage. Die eine Möglichkeit ist, dass es sich um Nordgalatien handelt. Also das war ein Gebiet überwiegend von Kelten besiedelt in Kleinasien. Dabei handelt es sich um das Gebiet in der heutigen Türkei rund um die Hauptstadt Ankara. Die zweite Möglichkeit wäre Südgalatien, auch Phrygia Galatica genannt. Das wäre die heutige Nordwesttürkei. Forscher und Theologen streiten sich bis heute darum, um welches dieser beiden Gebiete es sich handelt. Für uns ist wichtig, dass es um mehrere Gemeinden bestehend aus überwiegend Heidenchristen, also Menschen, die zuvor keine Juden waren, handelt. Und dieser Brief wurde vermutlich irgendwann in den 50er Jahren nach Christus geschrieben. Paulus hatte seine erste Missionsreise abgeschlossen und auch das apostolische Konzil, das hatte vermutlich bereits stattgefunden. Auf diesem Konzil hatten die Apostel beschlossen, dass man nicht erst durch die Beschneidung ein Jude werden musste, um Christ zu werden. Der Hintergrund dieses gesamten Galaterbriefs, aus dem wir nur diesen einen Abschnitt betrachten wollen, ist, dass Paulus die Galater sehr streng ermahnt. Denn offenbar versucht dort eine Gruppe von Missionaren, die Gemeinden dazu zu bewegen, sich beschneiden zu lassen, sofern sie es nicht schon waren. So viel zum Hintergrund des Galaterbriefes. Im Abschnitt vor dem Text, den ich gerade gelesen habe, da argumentiert Paulus, dass der Mensch, und das schließt auch die Juden mit ein, nicht durch das Gesetz gerettet werden können. Es ist für uns Menschen schlicht und ergreifend nicht möglich, das Gesetz vollständig einzuhalten und so Zugang zum ewigen Leben zu erhalten. Paulus sagt, allein durch Glauben werden wir gerettet und erhalten das ewige Leben. Und er geht sogar noch etwas weiter. Er sagt, wir sind für das Gesetz gestorben. Und ich will einmal einige Verse vor unserem Abschnitt lesen. Kapitel 2, 19 bis 21, das sind die Verse direkt vor unserem Text. Dort steht, in Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Nach diesen kurzen Erläuterungen wollen wir nun einmal genauer in diese 14 Verse gucken. Paulus beginnt mit: Ach, ihr unverständigen Galater. In seinen gesamten Briefen, die wir kennen, da redet er seine Adressaten nur äußerst selten an. Und in diesem Fall redet er sie noch dazu mit einem Tadel an: Ihr unverständigen Galater. Und er stellt eine rhetorische Frage: In wessen Bann seid ihr geraten? Wer hat euch verhext? Wer hat euch verzaubert? Paulus kennt vermutlich diese Lehrer, deswegen eine rhetorische Frage. Er weiß, wer das ist, die Leute, die dort missionieren und die das Gesetz predigen. Die Galater kannten sie auf jeden Fall. Und auf Deutsch, also heute in unserem Deutsch, würde man die Frage wahrscheinlich so stellen: Ihr beratungsresistenten Galater, wer hat euch eigentlich zu heiß gebadet? Es ist Paulus also sehr ernst mit diesen Gemeinden. Und die nächste Frage, die Paulus ihnen stellt, klingt, als rufe er diese Galater in den Zeugenstand zum Kreuzverhör. Er knüpft sie sich hier richtig vor. Nur das eine will ich wissen: Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Er fordert die Leser heraus, sich mit ihren Anfängen zu beschäftigen. Sie hörten die Botschaft von Jesus, die Glauben weckt, so könnte man den griechischen Urtext auch übersetzen. Und sie erhielten den Heiligen Geist. Es war nicht das Befolgen von Gesetzen, sondern das Hören des Evangeliums und der Glaube daran. Und Paulus scheint sich hier sehr sicher zu sein, dass sie den Heiligen Geist hatten. Es muss also sehr offensichtlich gewesen sein, als sie ihn erhielten, möglicherweise durch Wunder oder durch irgendwelche Geistesgaben. Seine nächste Frage, fast schon ironisch, lautet: Seid ihr wirklich so unverständig? Wollt ihr das Ziel wirklich aus eigener Kraft erreichen? Man könnte Vers 3 auch übersetzen mit: Das Ziel aus dem Fleisch erreichen. Aus eigener Kraft bedeutet durch das Einhalten der mosaischen Gesetze. Und aus dem Fleisch, so wie man das auch übersetzen könnte, ist ein Hinweis auf die Beschneidung, welche alle männlichen Juden einzuhalten hatten. Und für alle Juden insgesamt galten die Speise- und Reinheitsgebote nach wie vor. Und Paulus klagt die Galater hier nicht nur an, sondern er ruft sie selbst auch in den Zeugenstand, als Augenzeugen. Denn sie waren ja selbst dabei. Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Und der unausgesprochene Gedanke, der hier mitschwingt: Es kann doch nicht möglich sein, derartig Großes vergeblich zu empfangen. Und dann folgt sein Abschlussplädoyer zu dieser Beweisaufnahme. Wer bewirkt diese Wunder und Heilungen in den Gemeinden Galatiens? Ist es der Gehorsam gegenüber dem jüdischen Gesetz oder ist es der Glaube an den Gekreuzigten? Und diese Frage will er nun anhand der Schrift, der Tora, unserem heutigen Alten Testament beantworten. Und Paulus erläutert nun im Folgenden, wie Heiden zu Christen werden können. Also wie auch wir als Nichtjuden zu Nachfolgern Jesu werden können und Zutritt zum ewigen Reich Gottes erhalten können. Und er zieht als Beispiel Abraham heran. Vermutlich auch deshalb, weil diese Falschlehrer, die dort in Galatien unterwegs waren, ebenfalls Abraham heranzogen, um die Beschneidung und um das Gesetz zu rechtfertigen. Und Paulus zitiert hier einen Vers aus 1. Mose 15, Vers 6. Dort steht: Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Paulus kommt dann hier aber zu einer anderen Auslegung als die traditionellen jüdischen Lehrer. Er sagt uns hier, dass Gottes Bund mit Abraham von Anfang an auf Glauben basierte. Und er will den Galatern klarmachen, dass die Grundlage für diese Gottesgemeinschaft der Glaube ist. Der Urvater der Juden, Abraham, glaubte und das machte ihn vor Gott gerecht. Nicht seine Werke, nicht seine Herkunft, nicht das Gesetz, nur der Glaube. Paulus findet diesen Kern des Evangeliums In den Berichten über Abraham in 1. Mose, dort steht, ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Und weiter, Abraham soll doch zu einem großen, mächtigen Volk werden. Durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Und daraus folgert Paulus, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Und dann geht Paulus ans Eingemachte. Wenn wir, so wie Abraham, aus Glauben gerettet werden, dann ist derjenige verflucht, der versucht, aus eigener Kraft das Gesetz einzuhalten. Und zur Begründung führt Paulus wieder eine Stelle aus dem Alten Testament an, 5. Mose 27, Vers 26. Dort steht, verflucht, wer nicht die Worte dieser Weisung stützt, indem er sie hält. Wer kann alle Weisungen und Gebote Gottes halten? Arthur hat es uns heute schon in seiner Einleitung gesagt. Niemand. Der Segen Abrahams und der Fluch des Gesetzes, das sind zwei krasse Gegensätze. Paulus scheint über die Galater hinaus bis zu uns zu rufen, der Glaube an den gekreuzigten Jesus Christus und das Einhalten des Gesetzes sind krasse Gegensätze. Das eine ein Segen, das andere ein Fluch. Denn das Gesetz hat nichts mit dem Glauben zu tun, so Paulus weiter. Und er zitiert aus dem Gesetzbuch schlechthin, aus 3. Mose, 18, Vers 5. Ihr sollt auf meine Ersatzungen und meine Vorschriften achten. Wer sie einhält, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Leben wird derjenige, der das ganze Gesetz einhält. Das Einhalten eines Teiles des Gesetzes bringt kein Leben. Respekt und Wertschätzung für das Gesetz bringt kein Leben. Der Versuch, das Gesetz einzuhalten, bringt kein Leben. Nur das vollständige Einhalten aller Satzungen und Gebote. Warum sagt Paulus dann, dass das Gesetz ein Fluch ist? Hierzu gibt es zwei gängige Auslegungen. Die eine ist, dass Paulus es als Grundwissen der Galater voraussetzt, dass niemand das Gesetz in Gänze erfüllen kann. Im Römerbrief beispielsweise begründet er das auch ganz ausführlich, aber hier im Galaterbrief scheint er das als selbstverständliches Wissen vorauszusetzen. Die Lebensverheißung des Gesetzes greift nicht mehr, weil der Bund durch den andauernden Ungehorsam der Menschen gebrochen ist. Darum stehen sie nun unter dem Fluch des Gesetzes. Eine zweite Auslegung besagt, dass kein Mensch durch das Gesetz gerettet werden kann, weil Jesus Christus der Weg zum Vater ist und nichts und niemand sonst. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Allein Jesus ist der Weg zum Vater. Das schließt alles andere aus, auch das Gesetz. Was wir hier eindeutig festhalten können, wir Menschen können uns nicht durch Taten von dem Fluch befreien, den das Gesetz zu Recht über uns ausspricht, weil wir unvollkommene Sünder sind. Es ist allein Christus, der uns aus dem Bann dieses Fluches befreit. Der Anspruch des Gesetzes wurde vollständig erfüllt, indem Jesus selbst den Fluch am Kreuz auf sich genommen hat. Wir sind freigekauft und wir stehen jetzt vor Gott so, als hätten wir jeden Buchstaben des Gesetzes eingehalten. Paulus schließt diesen Abschnitt des Briefes und seine Beweisführung. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Ich habe diesen Text jetzt mit euch im Schnelldurchlauf analysiert. Das musste ich tun, damit wir eine gemeinsame biblische Grundlage haben. Denn ich möchte mit euch darüber nachdenken, was dieser Text heute mit mir und mit dir zu tun hat, haben könnte. Und ich möchte jetzt diesem praktischen Teil der Predigt, der jetzt kommt, das voranstellen, was Paulus mehrfach im Galaterbrief schreibt. Er ruft den Galatern zu und auch uns, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Am Anfang habe ich die These aufgestellt, dass das Ziel christlichen Lebens nicht das Aufhören zu sündigen ist. Und im Text haben wir gerade erkannt, dass wir vor Gott genauso stehen, als wären wir sündlos. Das Aufhören zu sündigen kann also nicht das Ziel sein, denn das hat Jesus bereits am Kreuz vollbracht. Aber warum sagen wir Christen dann so oft, dass wir bestimmte Dinge nicht tun sollen? Warum sagen wir dem Hungernden so oft, bleib vom Müll weg? Jemand, der wirklich Hunger hat, der kann doch gar nicht anders, als Müll zu essen, solange ihm eine Alternative fehlt. Im Johannes 17, Vers 3, da beantwortet Jesus selbst diese Frage nach dem Sinn des christlichen Lebens. Da sagt er, das ewige Leben zu haben oder Christ zu sein oder Nachfolger zu sein, heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Diese Antwort ist doch viel zu leicht und viel zu schön, um wahr zu sein, oder? Das Ziel christlichen Lebens ist es, Jesus zu kennen. Je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, Zeit mit ihm verbringe, desto mehr erkenne ich die Sünde in meinem Leben. Ja, ich erachte sie sogar als schlichtweg dumm. So als würde ich noch immer im Müll nach Essbarem suchen und das reich gedeckte Buffet ignorieren. Leider versuchen wir, auch ich, in meinen Predigten oder in Gesprächen, immer noch mit dieser Bleib-vom-Müll-weg-Mentalität zu überzeugen, statt auf den zu zeigen, der alles für uns hat. Oder mit anderen Worten, wir versuchen immer noch, das Gesetz anzuwenden, um ein frommes, christliches Leben zu erreichen. Das Geheimnis des Evangeliums ist, dass wir schon hier und jetzt in Gottes Ewigkeit leben können. Wir müssen dafür nicht erst sterben. Die Ewigkeit beginnt hier und jetzt. John Ortberg hat es einmal so formuliert. Gott zeigt sich uns nicht, um uns einfach mal eine Freude zu machen oder um uns aus unserer Einsamkeit zu retten. Er kommt zu uns, damit wir wiederum für andere Menschen zu Kanälen seiner Gegenwart werden können. Er lädt uns dazu ein, mit ihm gemeinsam die Dinge hier unten auf der Erde so zu gestalten, wie sie oben im Himmel bereits sind. Das bringt mich zum nächsten Gedanken. Weshalb wir uns von diesem Denken lösen sollten, dass wir Christen bestimmte Dinge tun müssen und andere lassen sollen, bestimmte Dinge gut finden und andere wiederum schlecht finden sollten. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, dann werden wir auch automatisch zu besseren Menschen. Und genau das ist eigentlich auch das Ziel des Gesetzes, bessere Menschen machen. Das Problem? Wir werden keine besseren Menschen durch Gesetzesbeschluss. Stellt euch einmal vor, unsere Regierung erlässt ein neues Gesetz, in dem es Neid verbietet und unter Strafe stellt. Gäbe es dann keine neidischen Menschen mehr in Deutschland? Welchen Sinn machen Regeln auf dem Papier, wenn wir genau wissen, dass unsere Feigheit, unsere Faulheit, unsere schlechte Laune, unser Egoismus uns daran hindern werden, sie einzuhalten? Das Gesetz, die 10 Gebote, die Tora, sie handeln von Äußerlichkeiten. Sie beschreiben ein Verhalten, das Gott gefällt. Doch Gott kam es nie so sehr auf unser Verhalten an, wie auf unser Herz, darauf, wie wir tief in unserem Inneren wirklich sind. Er möchte, dass wir uns in eine bestimmte Richtung entwickeln und in einer ganz bestimmten Beziehung zu ihm stehen. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir nur unser Verhalten weiterentwickeln, dann hätten ja die Pharisäer seine absoluten Lieblinge sein müssen. Aber das hier hat Jesus selbst über die Pharisäer gesagt, in Matthäus 23, 27 und 28. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von Totengebein und von Unreinheit aller Art. Genauso seid auch ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzeslosigkeit. Das ist das Beste, was das Gesetz hervorbringen kann. Der Geist dieser Pharisäer, der ist bis heute noch in unseren Freikirchen und bei vielen Christen bemerkbar. Es sind diese selbstverständlichen Einstellungen, dass ein guter Christ nicht raucht, nicht trinkt, am Sonntag im Gottesdienst erscheint und so weiter. Das Ergebnis dieses Denkens ist, dass wir Christen häufig dafür bekannt sind, wogegen wir sind als wofür wir uns aussprechen. Wir, und da muss ich mich selbst leider auch mit einschließen, wir sind viel zu oft Moralapostel, anstatt Jesus-Nachfolger zu sein. Wenn ich mich in der letzten Zeit mit anderen Christen zu diesem Thema unterhalten habe, dann begegnete mir immer schnell eine Frage. Willst du mir damit sagen, dass es keinen Maßstab mehr gibt? Oder meinst du also, wir haben einen Freibrief zum Sündigen? Die Antwort lautet nein. Ein Gläubiger, der wirklich verstanden hat, was diese Freiheit, die wir in Christus haben, bedeutet, der wird versuchen, Gott zu gehorchen. Aber nicht mehr auf diese alte, verkrampfte Art. Nicht mehr, um gerettet zu werden und auch nicht mehr, um eine Belohnung zu erhalten. Sondern, weil ein Stück des Himmels schon in ihm ist. Nur ein schwacher Abglanz der Ewigkeit, aber sie ist in ihm. Dieser Gehorsam ist die Folge der Freiheit, die Jesus für uns errungen hat und uns geschenkt hat. Es ist wie der Morgen, der auf die Nacht folgt, oder wie der Frühling, der auf den Winter folgt. Wir können nicht wirklich etwas dazu tun, sondern es nur geschehen lassen. Ich kann den Morgen mit einer Tasse Kaffee genießen und meinen Tag planen, aber den Sonnenaufgang und den neuen Tag herbeiführen kann ich nicht. Ich kann im Februar und im März meinen Garten herrichten und Pflanzen einsehen, das Unkraut entfernen, damit ich im Sommer diesen Garten genießen kann. Aber ich kann nicht den Frühling herbeiführen und ich kann auch nicht Pflanzen zum Blühen bringen. Und ungefähr so verhält es sich mit unserer Freiheit und dem Verhalten, das darauf folgt. Wenn wir verstanden haben, verstehen wir auch, wo unser menschliches Wirken aufhört und Gottes Wirken beginnt. A.W. Tozer drückte es so aus: Der ideale Christ ist derjenige, der weiß, dass er zur Freiheit berufen ist, um zu tun, was sein Herz ihm sagt, zu dienen. Das ist der Weg, den Christus einschlug. Gesegnet ist der Mensch, der ihm folgt. Eine weitere Frage habe ich noch. Wenn das Gesetz seine Gültigkeit über uns verloren hat oder sogar zum Fluch für uns wird, warum gibt es das Gesetz dann? Ich erwähnte ja bereits, dass das Gesetz von Äußerlichkeiten spricht. Es hatte den Zweck, den Menschen ihre Bedürfnisse zu zeigen, aber es konnte keine Lösung anbieten. Es sollte den Menschen ihre Sünden, ihre Schuld, ihre Unzulänglichkeiten zeigen. Es sollte uns zeigen, was Gott nicht gefällt, damit wir uns dann dem Erlöser zuwenden. Und genau ab diesem Moment verliert das Gesetz seinen Zweck. Das sagt Paulus selbst ein paar Verse weiter in Kapitel 3 des Galaterbriefes in Vers 25. Dort schreibt er: Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Mit Aufseher meint er das Gesetz. Das Gesetz kann uns immer noch zeigen, wer und wie Gott ist. Und wir können ihn auch darin finden. Jesus selbst hat gesagt, er sei nicht gekommen, um das Gesetz außer Kraft zu setzen, sondern es zu erfüllen. Es spiegelt immer noch Gottes Willen wider und genauso lebte Jesus. Er erfüllte das Gesetz nicht durch die Dinge, die er nicht tat. Also du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, etc. Sondern er erfüllte es durch das, was er tat. Er lebte ein Leben in vollkommener Liebe. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch versuchen, auf eine letzte Frage, die sich jeder von euch selbst stellen darf, zu antworten. Bin ich ein gesetzlicher Christ? Und bevor ihr diese Frage mit Nein beantwortet, überlegt doch einmal, wie oft habt ihr schon andere Christen getroffen, die von sich gesagt haben: Ach Mann, ich muss echt Buße tun, ich habe mich in der Vergangenheit auf das Gesetz gestützt und ich habe versucht, aus eigener Kraft Christ zu sein. Mir sind solche Menschen nur äußerst selten begegnet. Stellt euch einmal zwei Christen vor. Beide tun genau das Gleiche. Sie nehmen ihre Bibel und lesen darin und beten. Der eine tut es, um Gottes Anerkennung zu gewinnen. Er hat eigentlich gar keine Lust, aber er tut es, weil er denkt, ein guter Christ müsse das tun. So wie Arthur uns das schon erläutert hat. Der andere tut es, weil es ihm ein echtes Bedürfnis ist. Weil er lernen will, wie er anderen Gottes Liebe zeigen kann. Der erste lebt unter dem Gesetz und der zweite lebt unter der Gnade. Es kommt auf das Motiv an. Das ist der erste Punkt, um Gesetzlichkeit zu erkennen, das Motiv. Es gibt noch einen zweiten Punkt und das ist die Quelle. Das Gesetz ist das Reich der eigenen Anstrengungen. Ein Leben unter der Gnade wird veranschaulicht durch den Auferstandenen, der in und durch dich lebt. Der Prediger und Autor Bob George erläutert diesen Punkt in einem seiner Bücher sehr anschaulich an einem Beispiel. Stellt euch einmal vor, ihr schaut durch die Fenster eines Hauses und in diesem Haus leben verschiedene Menschen. Dort leben hörende, gesunde Menschen und dort leben auch taubstumme Menschen. Und ihr seht in einen Raum und dort seht ihr einen Mann sitzen. Er schnippt mit den Fingern, er wippt mit dem Fuß und sein ganzer Körper bewegt sich in einem Rhythmus. Es ist offensichtlich, er hört Musik und er scheint dabei Spaß zu haben. Nun kommt ein zweiter Mann in den Raum, einer der taubstummen Bewohner des Hauses. Und er sieht diesen ersten Mann und er beobachtet ihn kurz. Der Mann sieht so freudig aus, wie er da schnippt und mit der Musik mitwippt und er beschließt, da mache ich mit. Er setzt sich dazu und er versucht ebenfalls im Takt zu schnippen. Das gelingt nicht gleich, aber nach etwas Übung und Ausprobieren hat er den Takt gefunden, schnippt und wippt mit dem ersten Mann mit. Dann kommt ein dritter Mann in den Raum und er sieht dort zwei Männer, die exakt das Gleiche tun. Sie schnippen und sie bewegen sich im Takt der Musik. Besteht zwischen diesen beiden Männern ein Unterschied? Der Unterschied könnte größer überhaupt nicht sein. Beim ersten Mann sind es die natürlichen Reaktionen auf die Musik, die er hört. Der Taubstumme imitiert lediglich diese äußeren Handlungen, obwohl er nicht einen einzigen Ton hören kann. Und genau das ist der Unterschied zwischen wahren Christsein und Gesetzlichkeit. Die Musik ist unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus, der in uns wohnt. Wir hören diese Musik, wir leben diese Beziehung und wir reagieren ganz natürlich darauf, indem wir mitschwingen. Ein gesetzlicher Mensch interessiert sich nicht für die Musik. Für ihn kommt es nur darauf an, im richtigen Moment zu schnippen. Es kommt auf die Quelle und auf das Motiv an. Prüfen wir uns selbst. Wir können diese Musik nicht selbst produzieren. Wir müssen sie von Gott hören. Sie spielt für dich, vielleicht nur ganz leise, aber sie ist da. In dieser Corona-Zeit jetzt habe ich ganz plötzlich jeden Tag ein Stück mehr von dieser Freiheit erkannt, obwohl nach außen hin meine Freiheit eingeschränkt wurde. Mir sind zunehmend mehr Dinge aufgefallen, in denen ich selbst gesetzlich bin und mir ist aufgefallen, dass ich oft ein Moralapostel bin. Ich habe das nicht selbst bewirkt und getan, dass ich das erkannt habe. Es war der Heilige Geist, der anfing zu wirken. Und ich kann persönlich sagen, dass dieses Wirken mich jeden Tag ein Stück freier gemacht hat. Ich habe nichts dafür getan, absolut gar nichts. Doch der Heilige Geist hat die Musik immer lauter gedreht, sodass ich irgendwann nicht mehr anders konnte, als zu tanzen. Ich möchte diese Predigt mit einem Zitat von Bob George schließen. Er sagt, wir sind geliebte, angenommene Kinder Gottes, die an seine Festtafel gerufen wurden, um Jesus Christus in uns und durch uns jeden Tag zu erleben. Ein Leben in Fülle ist kein Hirngespinst oder verschwommene Theorie. Es ist wirklich und wir können daran teilhaben, wenn wir nur glauben wollen. Geben wir uns nicht mit weniger zufrieden. Amen.